Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute am 8. November, am Ende einer Woche, die durchaus lebhaft, spektakulär, kann man eigentlich sagen, sogar war. Natürlich aus rein politischer Sicht, aber auch aus energiepolitischer Sicht. Hochspannend für uns auch die Frage, was passiert jetzt mit vielen Energiegesetzgebungen, die eigentlich auf dem Weg waren und die jetzt nach dem Doppelwumms jetzt fraglich sind, was passiert. Doppelwumms war ja eigentlich mal ein Begriff von Olaf Scholz, mit dem er eigentlich die große Investitionstätigkeit der Bundesregierung bestärken wollte. Aber wenn man jetzt drauf guckt, es hat ganz schön gekracht, war ein doppelter Wumms. Erst ist nach dem Scheitern der Ampel Olaf Scholz vor die Kamera getreten und hat es ordentlich krachen lassen. Danach kam Christian Lindner und hat ihm nicht so viel in so viel nachgestanden. Also es hat ordentlich gekracht. Wir haben auch hier im Podcast natürlich schon mehrfach drüber gesprochen, wie in vielen anderen Medien ja auch stets und ständig. Die Ampelkoalition stand schon häufig am Abgrund. Aber dieses Mal ist sie tatsächlich abgestürzt. Und das ja durchaus inmitten einer politisch sehr herausfordernden Phase. Am gleichen Tag, als klar wurde, dass Donald Trump die US-Wahl gewonnen hat und damit ja auch besondere Herausforderungen auf Europa und Deutschland zukommen. Eine große Nachricht, die momentan ja in der medialen Öffentlichkeit irgendwie in den Hintergrund fast rutscht, zumindest jetzt in den letzten beiden Tagen durch die Ereignisse in Deutschland. Und gleichzeitig stehen wir natürlich auch an einer Schwelle, um die künftige Energiepolitik weiter zu gestalten. Viele energiepolitische Maßnahmen lagen eigentlich auf dem Tisch, teilweise das eben auch schon länger in unterschiedlichen Stadien. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Darüber rede ich heute mit Carsten Kloth, meinem Kollegen aus der Berliner Energate-Redaktion. Hallo Carsten.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja, schön, dass du da bist und lass uns gemeinsam auf die offenen Fragen gucken. Wie sieht's aus? Was ist denn jetzt eigentlich alles momentan noch ungeklärt? Welche Gesetzgebungsverfahren waren eigentlich gerade noch ausständig? Und lass uns der Frage nachgehen, was passiert damit jetzt?
Das ist die große Frage und eins vorweg, hundertprozentig vorausschauen können wir das nicht. Es ist vieles unklar und das ist vor allen Dingen auch, denke ich, in der Regierung und im Bundeswirtschaftsministerium noch vieles unklar. Aber wir versuchen mal zu sortieren und gehen mal auf Bundeswirtschaftsminister Habeck ein, der gestern klar gemacht hat, dass es zumindest mal keine Haushaltssperre gibt und keine Förderstopps geben soll. Also er hat mehrmals betont gestern, es gibt eine Regierung im Amt, es läuft irgendwie weiter, gesetzliche Ansprüche werden weiter bedient, beispielsweise jetzt beim EEG, Förderprogramme sollen weiter ausgeführt werden. Nur neue Förderprogramme, neue Investitionen, das ist natürlich jetzt schwierig. Da braucht es eine Bundestagsmehrheit oder die entsprechenden Formalitäten, die so in dieser Form jetzt nicht gegeben sind. Ganz klar.
Die Absicht der Restampel, kann man ja sozusagen jetzt sagen, das gelbe Licht fehlt, aber die Absicht wäre ja eigentlich, dass man jetzt noch ein Zeitfenster bis Jahresende nutzt, um noch einige wichtige Gesetzgebungen auf den Weg zu bringen und dass die Vertrauensfrage und die Neuwahl dann erst im Anschluss kommen. Das war die erste Absicht. Man merkt schon, es gibt vielleicht da auch schon wiederum erste Absetzbewegungen, weil das Echo auf dieses Vorhaben ist ziemlich negativ. Trotzdem konnte man jetzt ja erstmal Vertreter von SPD und Grünen hören, die gesagt haben, wir wollen noch einige Gesetze auf den Weg bringen. Da war jetzt weniger von energiepolitischen Gesetzen zu hören. Es ging um das Kindergeld, es ging um die Rente, es ging um die kalte Progression, um das Deutschlandticket, gegebenenfalls noch über ein Wirtschaftsförderprogramm, wo vielleicht eine Senkung der Netzentgelte drinstecken könnte. Das hat aber auch so direkt niemand gesagt. Das heißt, viele andere Gesetzgebungsprozesse, die die Energiewirtschaft betreffen, die hängen jetzt erstmal. Um welche handelt es sich da?
Naja, also es gibt Gesetze, die noch, wo Habeck zumindest geäußert hat, dass er Hoffnung hat, jetzt in Richtung Sicherheit und Energiesicherheit geht. Da wäre zum Beispiel das Kritis-Dach-Gesetz zu nennen. Was wir jetzt im Kabinett gehabt haben, wo es eben um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur geht, da meint Habeck sinngemäß, da kann die Union ja jetzt auch eigentlich nichts gegen haben. Und allen voran das Kraftwerkssicherheitsgesetz, das wäre so ein Beispiel, wo man sich vielleicht zusammenfinden könnte. Das ist weitestgehend fertig, soll demnächst ins Kabinett und in die Länder- und Verbändeanhörung, damit eben die Kraftwerksausschreibung Anfang 2025 starten können. Da warten ja auch beispielsweise die Politiker aus unionsgeführten Ländern drauf und fragen offenbar auch gerne mal nach im Bundeswirtschaftsministerium, wo es denn bleibt, wann es denn endlich kommt. Klar, es geht ja um konkrete Investitionen in den Ländern. Und zumindest Bundeswirtschaftsminister Habeck hat Hoffnung, dass da noch irgendwie was gehen könnte mit der Union. Es gibt noch andere Beispiele, zum Beispiel die Verlängerung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Da geht vielleicht auch was. Die Union hat jetzt einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Vielleicht kann man sich da zusammenraufen. Ja, fraglich ist beispielsweise, wie geht es jetzt weiter mit den zahlreichen Vorhaben im Zusammenhang mit der Novelle des ENWG, des Energiewirtschaftsrechts. Also Neuregelung zum Messstellenbetriebsgesetz, Smart Meter Rollout gehört dazu. Die Biomasseverordnung wäre noch zu nennen. Da ist alles offen. Das CCS-Gesetz, da kann man sich eigentlich auch eine Zusammenarbeit vorstellen. CCS, CCU, da spricht auch die Union viel von. Wir haben jetzt die Anhörung zum Kohlendioxidspeichergesetz gehabt im Bundestag und das Kabinett hat die Änderung im sogenannten Londoner Protokoll abgesegnet. Da geht es darum, dass das abgeschiedene Kohlendioxid exportiert werden kann, um es dann beispielsweise unter der Nordsee zu verklappen. Das ist also auch alles durch und fertig. Aber gut, wie es jetzt weitergeht, es ist eine große Frage.
Ja, ich war diese Woche bei einer Verbandstagung vom Verband der industriellen Kraftwirtschaft. Das war just am Mittwoch, also an dem Tag, bevor die Ampel geplatzt war. Aber als man schon ahnen konnte, dass sich da natürlich was zusammenbraut. Und ich habe auch eine Podiumsrunde moderiert. Da war unter anderem Marc Helfrich, fachpolitischer Sprecher für Energiethemen der CDU-CSU-Fraktion dabei. Er hat durchaus auch durchblicken lassen, dass es einzelne Themen gäbe, wo man jetzt nicht über Kreuz liegt. Also du hast es angesprochen, das Kraftwerkssicherheitsgesetz ist eigentlich ein Thema auch mit einer gewissen Dringlichkeit. Die Energiebranche drängt schon sehr lange drauf, hatte eigentlich gehofft, dass schon im Jahr 2024 erste Ausschreibungen losgehen. Jetzt war das Ziel zuletzt, Anfang 2025 sollten die Auktionen starten. Das würde nach Einschätzung der Branchenvertreter und vor allem auch der Kraftwerksbetreiber es gerade noch so ermöglichen, dass im Jahr 2030 die ersten neuen Backup-Kraftwerke an den Start gehen könnten. Dem würde sich die Union nicht verweigern. Aber wenn man die Statements jetzt gehört hat, so richtig, die energiepolitischen Themen standen nicht ganz hoch auf der Agenda. In einer Diskussionsrunde davor bei der VIK-Tagung war auch Gitta Connemann von der Mittelstandsunion. Die hat sehr deutlich gemacht, dass sie beim Thema CCS sich durchaus vorstellen könnte, dass die Union zustimmt. Und wenn man jetzt mal aus energiewirtschaftlicher Sicht draufblickt, wäre eigentlich auch eine ENWG-Novelle hochdringlich, denn ein Thema, das darin auch adressiert wird, ist die Spitzenkappung, also der weitere Umgang mit Photovoltaik, Einspeisung in großer Menge. Da hatten wir ja vor einiger Zeit Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, bei uns in der Redaktion zu Gast, der auch da eine sehr deutliche Dringlichkeit klar gemacht hat und gesagt hat, da haben wir eine handfeste Herausforderung, gerade mit Blick darauf, dass der Photovoltaikausbau momentan ja in einem sehr raschen Tempo vorangeht und er sagt, spätestens im Sommer 2026 kriegen wir echt ein Problem, wenn wir hier keine Maßnahmen ergreifen. Und danach sieht es jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch irgendwie ein Stück weit aus. Denn jetzt ist die Frage, können SPD und Grüne ja überhaupt ihr Vorhaben noch umsetzen und bis Weihnachten noch bestimmte Gesetze auf den Weg bringen? Ist fraglich, ob die Energiegesetze dann tatsächlich dazugehören. Denn die Union sagt sehr klar, nee, wir wollen eine Vertrauensfrage schon in der kommenden Woche. Und dann bleibt deutlich weniger Zeit. Dann werden es auch deutlich weniger Gesetze sein, die noch durch den Bundestag durchgehen könnten. Also das gibt einige Gesetzgebungen, die aus energiewirtschaftlicher Sicht eigentlich hochdringend sind, die sich aber jetzt ja sehr deutlich verzögern könnten, wenn es zu einer Neuwahl kommt. Es ist auch nicht so, dass dann neue Gesetze im Frühjahr beschlossen werden, weil dann stünden erstmal Koalitionsverhandlungen an, die gegebenenfalls auch nicht einfach werden. Und dann müssen die Gesetze neu aufgesetzt werden. Also wir reden da schon möglicherweise über den Herbst 2025, wenn dann neue Beschlüsse kommen.
Also das Thema, was du angesprochen hast, PV-Spitzenkappung, ist so ein Beispiel, was der BDW genannt hat, als dringlich. In der Tat, da laufen wir auf was zu. Generell die Verbände, die Energiebranche, die sorgt sich um die Handlungsfähigkeit, drängt darauf, dass die Vorhaben noch bis Jahresende umgesetzt werden. Es gibt aber auch eben viele Stimmen. Der FACO zum Beispiel fordert schnelle Neuwahlen und das tun auch die Industrieverbände. Also die Stimmung ist ja in dem Bereich mies genug zurzeit, konjunkturell gesehen. Und das geht eher in die Richtung, lass uns da schnell wählen und dann das neu aufsetzen. Ein Thema, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, ist noch die Entlastung bei den Netzentgelten für Union, Stichwort Konjunktur, also für Unternehmen. Das möchte Scholz ja gerne auch noch bis Jahresende durchdrücken. Da ist vielleicht auch noch eine Zusammenarbeit möglich mit der Union.
Es gilt natürlich jetzt auch abzuwägen, ob man jetzt wirklich dringende Gesetzgebungsverfahren noch auf den Weg bringt und dadurch Zeit verliert für einen neuen Haushalt. Weil das ist, glaube ich, definitiv besiegelt, dass jetzt in der verbleibenden Zeit kein neuer Haushalt mehr für das Jahr 2025 auf den Weg gebracht wird. Das heißt, man geht in eine vorläufige Haushaltsführung. Du hast es gesagt, neuer Finanzminister ist jetzt Jörg Kukies und deshalb geht Robert Habeck auch davon aus, dass es nicht zu einer Haushaltssperre kommt, wie es in der Vergangenheit schon der Fall war unter Christian Lindner. Das heißt, bestimmte Gelder können noch ausbezahlt werden, aber es gibt andere Programme, bei denen das fraglich ist, zum Beispiel die ganzen KfW-Förderprogramme. Da ist offen, ob man die weiterfinanzieren kann. Es geht auch um die Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Da haben auch Verbände darauf hingewiesen, dass man hier möglicherweise in eine Lücke hineinläuft, dass dann auch die Wärmewende verzögert wird. Es ist ja auch nur eine Fernwärmeverordnung zum Beispiel offen, auf die man schon lange wartet, die jetzt ja schon in dieser Woche eigentlich vom Kabinett beschlossen werden sollte, ist nicht passiert. Jetzt ist offen, wie es damit weitergeht. Es ist auch ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Also es ist eine ganze Reihe an energiepolitischer Weichenstellungen, die jetzt eigentlich offen sind, die auf die Zustimmung der Union angewiesen wären. Offen, ob das tatsächlich passiert. Aber ich glaube, es ist jetzt schon ganz zentral und absehbar, dass in der Politik und in der Energiepolitik demnächst ohne die Union wenig passiert, wenig funktionieren kann. Und deshalb passt es ja eigentlich ganz gut. Man muss man sagen, hatte die Union ein gutes Timing, dass sie am vergangenen Wochenende eine neue Energieagenda vorgestellt hat. Ein 12-seitiges Papier. Ja, wenn man das Deckblatt und die Schlussseite mal abzieht, sind es noch 10 Seiten, auf der die Union skizziert hat, welche energiepolitischen Vorstellungen sie denn hätte, wenn sie dann nach einer Neuwahl in die Regierungsverantwortung kommt. Carsten, du hast dir dieses Papier einerseits angeguckt, du warst aber auch bei einer Dialogveranstaltung, die die Union in dieser Woche dann auch im Bundestag veranstaltet hat und dazu verschiedene Branchenvertreterinnen und Vertreter eingeladen hat. Lass uns mal auf die Eckpunkte gucken. Was würde die Union denn eigentlich anders machen in der Energiepolitik, als es bei der Ampel der Fall war?
Nicht allzu viel, würde ich sagen. Also richtig, ja, nicht nur die Ampel kann Papiere produzieren. Das kann auch die Union. Bei der Veranstaltung und der Vorstellung im Bundestag war dann auch ganz gut was los. Ich glaube so um die 700 Gäste. Jens Spahn und Andreas Jung waren federführend bei der Erstellung dieses Papiers. Und aus meiner Sicht ist es jetzt keine 180-Grad-Wende in der Energiepolitik. Das muss man so sagen. Zum Beispiel das Ziel der Klimaneutralität 2045 stellen sie nicht in Frage. Das hatte ja Lindner zuvor getan und war ja eines der Themen, wo man sagen müsste, oder die anderen gesagt haben, das geht da gar nicht. Die Union will Wirtschaft, Energie und Klimaschutz konsequent zusammendenken. Das schreiben sie ganz groß. Sie reden viel von einer Kostenwende hin zu mehr Effizienz und vor allen Dingen von der CO2-Bepreisung als Leitinstrument. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die sollen dann auch zur Entlastung genutzt werden. Und ja, nehmen wir mal ein paar Beispiele dann noch aus dem Papier raus beim zukünftigen Kapazitätsmarkt. Da kritisieren sie durchaus das vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagene Kombimodell mit zentralen und dezentralen Elementen. Die eigenen Vorstellungen werden aber nicht so ganz klar in dem Papier. Es geht dann wohl eher in Richtung zentralen Kapazitätsmarkt. Das war dann auch Thema im Bundestag, die Stimmen, die sagen, wo müssen wir dann das Rad neu erfinden. Es gibt da Beispiele in der EU, Belgien zum Beispiel, die haben einen Kapazitätsmarkt durchgebracht, der ist von der EU genehmigt. Lass uns doch daran orientieren, dass wir da endlich vorankommen bei dem Thema. Flexibilitäten will sie aber auch auf jeden Fall. Zum Beispiel Bioenergie, also Stichpunkt Biomasse-Strategie, das ist alles nicht so weit auseinander von den aktuellen energiepolitischen Vorstellungen. Und ja, insgesamt wohl kein Papier, was Schwarz-Grün in Zukunft ausschließen würde, sage ich mal.
Wobei, ich hake da gerne ein. Es gibt natürlich einzelne Punkte, die auch deutlich von Wahlkampfabsicht geprägt sind. Also es ist ja unter anderem auch der Punkt mit drin, dass geprüft werden soll, ob das Wiederanfahren der abgeschalteten Kernkraftwerke in Deutschland noch möglich wäre. Das hatte sich ja vorher schon angebahnt durch verschiedene Äußerungen von CDU-CSU-Politikern. Das steht jetzt so auch nochmal in dem Papier. Das war ja auch Thema bei dieser Veranstaltung. Wie war die Reaktion der Branche? Weil es waren ja auch ehemalige Betreiber von Kernkraftwerken dabei.
Ja, also zum einen hat Friedrich Merz so ein bisschen durchblicken lassen, dass er selber nicht ganz dran glaubt, dass es klappt mit dem Wiedereinstieg in die Kernenergie. Je weiter die Zeit fortgeschritten ist und der Rückbau der Kraftwerke stattfindet, desto schwieriger wird das. Das sieht er auch. Er wolle das zumindest ernsthaft prüfen. Aber ansonsten ist Merz eigentlich wichtiger, dass Deutschland möglichst das erste Fusionskraftwerk baut. Ob dann in 10, 15 Jahren, man weiß es nicht. Aber das ist so ein Thema für ihn. Ansonsten wurde dann auch noch RWE-Chef Markus Kreber gefragt, was er dann von der Idee Wiedereinstieg hält. Und er hat vor Ort eigentlich auch klar gemacht, dass ohne gesellschaftlichen Konsens es aus seiner Sicht nicht geht. Und er hat auch die ökonomische Sinnhaftigkeit des Ganzen klar in Frage gestellt. Also klar, technisch wäre alles möglich, aber Sinn macht es nicht so wirklich. Ich denke, das Thema ist jetzt auch nicht wirklich das, was, sagen wir mal, kommen wird.
Wo die Union hingegen deutlich zurückdrehen will, das ist beim Gebäudeenergiegesetz. Da steht drin, dass man die Überregulierung durch die Ampel wieder zurücknehmen möchte. Da gab es ja ohnehin den heftigsten energiepolitischen Streit während der Ampelzeit um das Gebäudeenergiegesetz und die Frage, wie technologieoffen gestaltet man das, wie viel regulatorische Vorgaben gibt man da rein? Es ging tatsächlich eben ja auch intensiv um die Frage, welche Rolle soll der Wasserstoff in der Wärmeversorgung spielen? Da gab es im Bundeswirtschaftsministerium starke Kräfte, die das gerne eigentlich ausschließen wollten. Am Ende ist das Gesetz jetzt ja na, so ein Zwischending, das es nicht ausschließt, aber dem Wasserstoff auch nicht so richtig den Weg ebnet. Und was wir aber wiederum eigentlich aus der Energiewirtschaft hören, es gibt relativ wenig Interesse, tatsächlich außerhalb von KWK-Anlagen in der Wärmeversorgung tatsächlich auf Wasserstoff zu setzen und Wasserstoff zu nutzen. Dazu passend eigentlich auch in dieser Woche eine durchaus bemerkenswerte Nachricht, die aber in dem allgemeinen Nachrichtentrubel und Rauschen dieser Woche fast eigentlich untergegangen ist. Nicht bei uns, aber es wäre normalerweise auch für uns ein Riesenthema. Wurde überlagert über die ganz großen, durch die ganz großen Schlagzeilen, aber MVV Energie, der Regionalversorger aus Mannheim, hat angekündigt, 2035 den Betrieb seiner Gasverteilnetze einzustellen und auch keine Haushaltskunden und Gewerbekunden mehr mit Erdgas zu versorgen. Das ist schon eine Knallernachricht, weil 2035, also auch 10 Jahre vor dem eigentlichen
eine Ansage, ja.
Klimaneutralitätsziel, das ist eine klare Ansage und die Begründung dazu ist, der Umstieg auf Wasserstoff ist technisch und wirtschaftlich unrealistisch. Also das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, wenn man auch jetzt nochmal darauf zurückgeht und sich anhört und durchliest, was die Union zum Gebäudeenergiegesetz sagt. Auch Marc Helfrich hat ein bisschen anklingen lassen, dass bei dem Thema Atomkraft und auch Gebäudeenergiegesetz ja vielleicht auch aus der Wirtschaft andere Signale kommen als das, was die Union jetzt in ihr Papier geschrieben hat. Das klang da durchaus auch nach einer gewissen Beweglichkeit, weil wir ja in der Vergangenheit doch auch vermehrt Stimmen gehört haben, die gesagt haben, bei aller Kritik am Gebäudeenergiegesetz wäre es jetzt sicherlich nicht der richtige Schritt, alles plötzlich wieder zurückzudrehen, weil viele Kommunen, Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht, sich darauf jetzt einzustellen, die Vorgaben umzusetzen, das jetzt wieder zurückzudrehen, würden wir auch wieder viel Zeit verlieren.
Planungssicherheit ist ein großes Thema, ja, vor allen Dingen in diesen Zeiten.
Es gibt noch ein paar andere Punkte, die ich aber in dem Papier spannend fand, die vielleicht auch irgendwie in einer Woche großer Schlagzeilen vielleicht auch irgendwie untergehen. Also unter anderem steht da drin, dass es Absicht der Union wäre, die Hoheit der Bundesnetzagentur bei der Netzregulierung wieder zurückzudrehen. Interessanter Punkt, weil das war keine Entscheidung der Bundesregierung, dass die Bundesnetzagentur jetzt ja doch relativ viel Freiräume bei der Netzregulierung hat, sondern das geht zurück auf ein europäisches Urteil, auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Da kann man sich fragen, wie will die Union das umsetzen? Also ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen Tinte auf Papier. Auffällig auch, wo man sicherlich zusammenliegt, ist Netzkosten runter. Die Union bringt auch hier den Klimabonus ins Spiel, über den man versuchen will, die Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu reduzieren.
Das heißt dann nicht Klimageld, aber Klimabonus.
Genau, also eigentlich ein Konzept, das sich die Ampel mal vorgenommen hatte, aber es nie geschafft hat, das umzusetzen, das unter anderem am Widerstand der FDP gescheitert ist. Auf der anderen Seite steht aber in diesem Papier, ich habe es eingangs gesagt, eigentlich sind es nur 10 Seiten, aber da steht trotzdem was relativ Detailliertes drin, dass die Eigenkapitalverzinsung für den Netzbetrieb hochgesetzt werden soll. Und das ist natürlich ganz spannend, man einerseits sagt, Netzkosten runter und auf der anderen Seite aber sagt, Eigenkapitalverzinsung für die Unternehmen hoch, das heißt auch eigentlich höhere Netzentgelte. Das ist ja immer der große Streit dann auch bei der Regulierungsfrage. Also durchaus interessant. Smart Meter Turbo steht noch mit drin. Die Union nimmt sich vor, einen flächendeckenden Rollout intelligenter Messsysteme ist auch durchaus nochmal ein spannendes Thema. Also steckt einiges drin. Klar, auch eine Union wird nicht ohne Koalitionspartner in der nächsten Bundesregierung sein. Da wird man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal drüber verhandeln müssen.
In der Tat. Dann haben wir natürlich Doppelwumms noch ein anderes Thema, was quasi zu kurz kam diese Woche, nämlich die Wahl in den USA und das Ergebnis, dass Donald Trump der neue US-Präsident wird. Da ist natürlich auch die Frage, wie wirkt sich das aus auf die Energiewirtschaft hierzulande. Gut, da gibt es jetzt noch nicht allzu viele Reaktionen. Reaktionen gibt es aber in der Klimaszene. Und Befürchtungen sind natürlich da, dass Donald Trump als US-Präsident die Klimapolitik der US-Regierung umkrempelt. Spannend wird es nun dann kommende Woche auf der COP29 in Aserbaidschan. Ich sag's mal so, es gab schon bessere Zeiten für die Weltklimakonferenz. Scholz hat abgesagt seine Reise dorthin. In den USA könnte es so kommen, dass sie dann langfristig aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Also keine guten Vorzeichen für die Klimapolitik, würde ich sagen.
Das kann man definitiv so sagen, wenn man noch mal ganz kurz zurückblickt. Was hat Donald Trump in seiner ersten Amtsperiode gemacht? Du hast es gesagt, Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Die Regierung Biden ist wieder eingetreten. Es ist zu erwarten, dass Donald Trump nach der Amtsübernahme relativ schnell dann wieder austreten wird. Also rein in die Pantoffeln, raus in die Pantoffeln. Es gab viele Rücknahmen nationaler Emissionsziele. Es gab unter anderem so einen Clean Power Plan, damals noch von der Regierung Obama, die CO2-Grenzwerte für Kohlekraftwerke eingesetzt hat. Das wird Donald Trump sicherlich jetzt auch wieder entsprechend die Vorgaben, die es da gibt, Klimaschutzvorgaben in allen möglichen Bereichen zurückdrehen, der Öl- und der Gasindustrie in den USA wieder den Weg ebnen. Es gab ja diesen Biden-Ban, dass es keine neuen LNG-Exportinfrastrukturen vorerst mehr geben sollte, keine Genehmigungen mehr für Finanzierung. Das wird sicherlich ganz schnell aufgehoben. Es gab auch Vorgaben zur Verringerung des Methanausstoßes. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die unter Donald Trump wieder auf die Agenda kommen. Wobei man auch sagen muss, man weiß es nicht. Ja, er ist immer für Überraschungen gut. Man weiß nicht,
Wundertüte, das steht fest.
In welche Richtung es geht. Das werden Themen sein, die wir sicherlich hier ab und an im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder verfolgen werden. Ja, genauso bleiben wir natürlich wie alle interessierten Beobachter dran. Wie geht es jetzt weiter auf der Bundesebene? Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Vielleicht haben wir in der kommenden Woche am Freitag, wenn wir uns wieder hier im Podcast treffen, schon Klarheit darüber, wie es um die Vertrauensfrage steht, wie viel Zeit noch bleibt, um Gesetze auf den Weg zu bringen oder eben auch nicht. Ich bin gespannt. Hochdynamische Zeit, sehr spannend. Carsten, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier im Podcast darüber zu sprechen. Und wir danken fürs Zuhören und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.